Und mit Daniel sind wir dann durch die Lande gefahren, durch das Land Rumänien, natürlich dann auch bis spät in die Nacht hinein. Und Rumänien ist ja nun nicht so dicht besiedelt und wir kamen also durch dunkle Gegenden und mussten dann mal eine Pause machen. Und im Dunkeln stieg ich dann aus dem Fahrzeug und ich war sowas von geflasht von dem Firmament. So hatte ich das noch nie gesehen. Das funkelte und ich stand da nur und sagte, Leute, kommt raus, das müsst ihr unbedingt sehen. Sowas Großes und sowas Herrliches von unserem Gott. Dieser große Gott ist Mensch geworden, kleines Baby geworden und hat uns seine Liebe durch Jesus nahegebracht. Ich möchte heute mit euch einen kleinen Einblick in die Apostelgeschichte nehmen. Wir wissen ja, vor seiner Himmelfahrt hat Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben, die frohe Botschaft, dass Gott uns liebt und dass Gott einen Weg für uns hat zu seinem Herzen, diese frohe Botschaft zu verkündigen und dass jeder, der an Jesus glaubt und sich taufen lässt, da wirklich einen Weg findet. Ich denke, die Jünger, die saßen vielleicht schon so ein bisschen auf brennenden Kohlen und dachten, jetzt, wann geht das jetzt endlich los? Und Jesus sagte, nee, halt, stopp. Also erstmal nochmal warten. Wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob es den Jüngern schwer gefallen ist, so lange zu warten, aber wenn Jesus sowas sagt, dann hat er ja was vor. Dann weiß er ja, was er noch an Gutem den Jüngern mitgeben will. Er sagt, wartet. Mit angezogener Handbremse. Warteten sie. Sie sollten zuerst ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist und dann mit der Botschaft in Jerusalem beginnen. Beim Pfingstfest wurden sie dann erfüllt mit einer so unbändigen Freude und einer unbändigen Kraft. Also wenn uns das heute so passieren würde, wir würden hier nicht mehr sitzen bleiben, Leute. Das würde uns auf die Straße treiben, das würde uns auf den Marktplatz und wohin auch immer treiben, um den Leuten zu sagen, von der Liebe Gottes, die frohe Botschaft zu verkündigen. Die war so ansteckend, die Freude, dass die Funken übersprangen und in Jerusalem ein geistlicher Flächenbrand entstand. Das ging von einer Person zum anderen. Wir sagen dazu Erweckungsluft. Danach sehnen wir uns, dass sowas neu passiert. Und es sind an verschiedenen Stellen in der Welt gibt es solche Flächenbrände, da taucht das auf, da sind Erweckungsgegenden und vielleicht kommt es auch noch hierher. Ich glaube daran, dass das hierher kommt. Aber zuerst einmal passierte das in Jerusalem. Menschen kamen in Scharen zum Glauben an Jesus aus allen Gesellschaftsschichten. Arme, Reiche, Sklaven, Herren, Gebildete, weniger Gebildete, sogar Priester, die eigentlich ja, würde man sagen, die waren fromm, ne? Die bekehrten sich und kamen dazu. Aber das war nicht das Einzige. Parallel dazu wurden Kranke geheilt. Besessene wurden frei. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon so richtig besessene Menschen kennengelernt hat, die sich selbst nicht mehr unter Kontrolle haben, die besessen sind von fremden Geistern. Die wurden von einem Moment auf den anderen frei. Gott hat sie frei gemacht. Leute, die auf dem Friedhof wohnten und wo die Leute einen großen Bogen drum machten, von einem Moment auf den anderen wurden sie frei. Durch die Kraft des Evangeliums. Wenn es damals Reporter gegeben hätte, also wenn ich Reporter gewesen wäre, ich wüsste nicht, wo ich hätte anfangen sollen. Stell dir mal vor, ihr schreibt für eine Zeitung oder was weiß ich und da passiert hier was, überall passiert was, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und dieser Flächenbrand bedeutete natürlich, da wurden so viele Leute Christen. Und die Apostel hatten ja nicht nur den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, sondern wie geht der Auftrag weiter? Und tauft sie und lehrt sie. Ne? So ist der Auftrag von Jesus. Stell dir mal vor, 12 Apostel, Jerusalem, Erweckungsluft, die Leute bekehren sich. Was machen wir denn jetzt? Die Leute wollen getauft werden. Das war ja Teil der Botschaft. Die Apostel hatten alle Hände voll zu tun. Die Neubekehrten wollten getauft werden und mussten vermutlich Schlange stehen, bis sie an der Reihe waren. Wolfgang, du hast am letzten Sonntag hat Wolfgang in der Ostsee jemanden getauft. Aber da war noch Platz, ne? Hättet ihr noch ein paar mehr haben können. Ne? Aber stell dir mal vor, in Jerusalem, da bekehren sich Hunderte, Tausende und die wollen getauft werden. Und die 12 Apostel, ich weiß nicht, ob die sich umgeguckt haben nach Hilfe oder wie auch immer. Außerdem war in Jerusalem ja auch nicht so viel Ostsee da, ne, wie bei uns. Da gab es, was wir aus der Bibel kennen, einen Teich, Siloa. Was gab es noch? Weiß jemand noch mehr? Und dann gab es auch noch die rituellen Reinigungsbäder, die Mikwen. Da konnte man auch taufen. Aber stellt euch das mal richtig vor. Hunderte Leute bekehren sich, wollen getauft werden und wollen dann auch unterwiesen werden. Also da war ordentlich was los. Es gab Gottesdiensttreffen im Tempel und in den verschiedenen Häusern. Und es wurde viel Gemeinschaft gepflegt. Es wurde gekocht und gegessen. Christian, muss man sich mal vorstellen. Also ich gucke Christian an, weil wir das aus unserer Männerrunde kennen. Das war jetzt so der Bezug dazu. Es wurde Gemeinschaft gepflegt. Wahrscheinlich auch beim Kochen. Ne? Und wir haben zusammen gekocht und gegessen. Und das war so eine richtig starke Gemeinschaft. Sogar die neu bekehrten Witwen, die es ja schwer hatten. Damals gab es noch keine Witwenrente oder irgendwelche Versorgungen für die Frauen, die ihre Männer verloren haben. Sogar die Witwen wurden versorgt, liebevoll versorgt. Aber auch da merkte man plötzlich, dass es nicht so einfach war, dass gerecht zu machen. Da gab es dann so Unstimmigkeiten. Und was blieb den Aposteln übrig? Sie mussten sich umsehen nach weiterer Hilfe. Sie merkten das. So kann es nicht weitergehen. So wurden also 7 Männer ausgewählt, die offensichtlich bereits auffielen durch ihre geistliche Gesinnung und freiwillige Mitarbeit. Sie werden beschrieben als Männer mit gutem Ruf, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Genau, und unterm Strich genau das, was wir unter wertvolle Mitarbeiter verstehen. Also wenn wir Mitarbeiter uns nach Mitarbeitern, das wären so die richtigen Mitarbeiter, Ne? Guter Ruf, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Also da haben sie wirklich gute Männer rausgefunden. So ein guter Ruf, denn der entsteht ja nicht von alleine. Das hat ja einen Vorlauf. Diese Männer hatten einen guten Ruf. Sie waren zuverlässig, sie waren ehrlich, sie waren aufrichtig. Alles das gehört mit zu einem guten Ruf. Solche Männer wählten sie aus. Und mit dieser Hilfe wuchs die Gemeinde täglich. Das explodierte förmlich in Jerusalem. Aber, es gibt auch ein Aber, es gab auch zunehmend Gegenwind. Denn insbesondere die geistlichen Führer sahen ihren traditionellen Glauben in Gefahr. Besonders natürlich dadurch, dass auch Männer aus ihren eigenen Reihen und aus dem persönlichen Umfeld plötzlich Christen wurden. Stellt euch das mal vor. Auf einmal fängt das alles so an zu wackeln. Es kam zu Konfrontationsgesprächen mit den Aposteln und dann auch zu handfesten Auseinandersetzungen. Die Apostel wurden ins Gefängnis geworfen für eine gewisse Zeit, wurden auch ausgepeitscht, auch so als Erziehungsmaßnahme oder als Wehrmaßnahme. Also, und die Apostel, wie sind die damit umgegangen? Jetzt haben wir Prügel gekriegt, jetzt müssen wir mal aber die Klappe halten. Im Gegenteil, die Apostel, die freuten sich, die sagten, wir waren würdig, solche Torturen auf uns zu nehmen, um Jesu willen. Müssen wir mal ein bisschen sacken lassen, ne? Also unter dieser Atmosphäre, die ich jetzt gerade geschildert habe, war auch ein Mann, der Stephanus. Er war keiner von den 12 Aposteln, aber einer von den auserwählten 7. Stephanus, einer der 7 auserwählten Diakone. Von ihm wird gesagt, voller Gnade und Kraft, fiel dadurch auf, dass bei seinem Dienst Wunder und große Zeichen geschahen. Also nicht nur bei den Aposteln, sondern sogar bei den Diakonen mit praktischen Aufgaben geschahen große Zeichen und Wunder. Wie immer das geschehen sein mag, wenn Stephanus irgendwo gedient hat am Tisch oder wie auch immer, hat jemand krank gesehen, hat vielleicht gleich die Hände aufgelegt und gesagt, Gott heil ihn. Bong! Geheilt. Ich spinne jetzt mal ein bisschen. Ne? So ähnlich stelle ich mir das vor. Er war nicht nur ein praktischer Helfer, sondern auch ein feuriger Zeuge von Jesus. Wie waren die Reaktionen? Zwiespältig. Viele freuten sich und waren begeistert. Aber die Gegner formierten sich, stellten falsche Zeugen auf und ruhten nicht eher, bis Stephanus angeklagt wurde vor dem Hohen Rat. Dort hielt Stephanus eine handfeste Verteidigungsrede, die kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, müsst ihr euch mal gönnen. So richtig von Anfang an eine Verteidigungsrede, die sich am Ende zuspitzte und die Gegner, also die Ankläger, so in die Enge trieb, dass ihnen nichts anderes mehr einfiel, als Stephanus zu steinigen, damit er mundtot würde. Andere Lösung sahen sie nicht mehr. Und Gott schweigt dazu. Gott hat es zugelassen. Aber damit ist die Geschichte ja nicht zu Ende. Wer die Apostelgeschichte kennt, der weiß, dass der Saulus da schon in der Nähe war und Gott einen weiteren Mann in Vorbereitung hatte. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf zu sprechen kommen. Das war so der, wie soll ich sagen, der Durchbruch. Es folgte ein heftiger Verfolgungssturm los gegen alle Christen in Jerusalem, mit dem Ergebnis, dass viele von ihnen Jerusalem verließen, um ihr Leben zu retten. Das ist ja nicht verkehrt, ist ja legitim. Wenn Gott nicht gerade da einen anderen Weg für die Einzelnen hat, kann ja auch dann, wie Gott das dann führt, wird dann auch an anderen Stellen berichtet. So tragisch diese Entwicklung auch war, diese Zerstreuung hatte den Effekt, dass der Missionsauftrag letztlich ausgeführt wurde. Denn überall, wo jetzt die Christen hin zerstreut wurden, brachten sie auch das Licht des Evangeliums hin. Egal, wohin sie kamen. Sie waren ja Christen und konnten die Klappe nicht halten von dem, was sie mit Gott erlebt haben, mit Jesus erlebt hatten. Also Gott hatte da seine Finger mit im Spiel und die Christen wurden verstreut, zerstreut in alle möglichen Gegenden. Einer von ihnen war Philippus. Auch einer von den 7 ausgesuchten Männern. Er bekam wohl den Impuls vom Heiligen Geist, nach Samaria zu gehen. Für diejenigen, die die Landkarte jetzt nicht so vor Augen haben, also wenn wir Israel haben mit dem Toten Meer und dem Jordan so durch, unten ist Judäa, oben ist Galiläa und zwischen Judäa und Galiläa liegt Samarien. Da ging Philippus hin. Warum? Er wusste ja, dass es kein leichtes Pflaster sein würde. Juden und Samariter, die haben sich gehasst, könnte man schon sagen. Die waren sich nicht grün. Die gingen sich lieber aus dem Weg. Bloß keinen Kontakt haben miteinander. Juden, die nach Galiläa wollten, die machten lieber einen kilometerweiten Umweg um Samaria rum nach Galiläa oder entgegengesetzt genauso. Also nach Samaria wollte von den Juden eigentlich keiner hin. Die waren sich nicht grün. Sie verachteten sich gegenseitig und vermieden es, irgendwelchen Kontakt zueinander zu haben. Philippus begibt sich genau in diese Atmosphäre, auf dieses Terrain. Schwieriges Gelände. Er beginnt in der Hauptstadt Samaria. Samaria, die Hauptstadt heißt genauso wie das Land. Er beginnt also in Samaria das Evangelium zu verkündigen. Und ich weiß nicht, ob er überrascht war. Jedenfalls, als er also die Botschaft von Jesus verkündigt, da wundert er sich, dass er gar keinen Gegenwind kriegt, sondern die Leute haben offene Herzen. Sie hörten ihm zu, sie nahmen seine Botschaft an, sie bekehrten sich reihenweise. Philippus muss sich gewundert haben, gedacht, was ist denn hier los? Eigentlich habe ich mit Gegenwind gerechnet. Aber es kann auch sein, dass Philippus so im Hinterkopf mitbekommen hat, dass ja vor einigen Wochen, Monaten eine Gruppe von Männern in Samaria war, wo der Anführer Jesus war. Das war Jesus, hatte eine Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und kann dieser Frau so auf den Punkt genau dienen, dass sie so begeistert ist und in die Stadt läuft und sagt, kommt Leute, den Jesus, den müsst ihr unbedingt kennenlernen. Und sie baten ihn sogar, dass er einige Tage dort bliebe. Hat er auch gemacht. Hat den Leuten in Samaria gedient auf seine Weise. Ich glaube, dass da Gott mit dieser Aktion einen Türöffner schon vorbereitet hatte für den Philippus. Als er mit seiner Botschaft kam von Jesus, da waren die Leute vorbereitet. Sie nahmen Jesus reihenweise an. Sogar einer, der weit bekannt war, ein Zauberkünstler mit besonderen Fähigkeiten, bekehrte sich sogar auch noch. Aber auch hier bedeuteten die Bekehrungen letztlich noch mehr Arbeit für Philippus. Ich weiß ja nicht, ob er da auch Mitarbeiter gefunden hat schon oder mit zwei, drei Leuten mit dabei hatte. Die Neubekehrten wollten sich da auch taufen lassen. Jerusalem 12 Apostel, hier Philippus alleine oder vielleicht mit kleiner Unterstützung, da kam Arbeit auf Philippus zu. Leute taufen, verkündigen, sehen, dass die Leute eine Entscheidung treffen für Jesus und dann taufen. Sie mussten ja unterwiesen werden. Damals gab es ja noch keinen Alpha-Kurs, gab keinen Glaubensgrundkurs, es gab auch kein Neues Testament. Also der Philippus hatte da schon eine Aufgabe vor sich, die nicht so ganz ohne war. Erweckungsluft in Samaria. Was machen wir jetzt? Die gute Botschaft gelangte bis nach Jerusalem. Da gab es immer wieder Kontakte. Die Apostel in Jerusalem, die dort verblieben waren, die hören Erweckungsluft in Samaria. Klasse. Die freuen sich richtig. Richtig gute Botschaft. Aber, es gibt ein Aber, sie vermissten etwas. Wisst ihr, was sie vermissten? Sie vermissten die ganz wichtige Information. Sie hörten nichts davon, dass die Neubekehrten auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfuhren. Das hat sie unruhig gemacht. Die bekehren sich, die lassen sich taufen, aber die werden nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das können wir nicht so stehen lassen. Und was machen sie? Sie schicken die Crème de la Crème, Petrus und Johannes, von Jerusalem nach Samarien. Da war ihnen das Beste gerade gut genug. Und was machen die, als sie dort ankommen in Samarien? Die sagen, kommt Leute, jetzt fehlt euch noch was. Ich weiß nicht, in welcher Form das passiert ist, aber wir können das nachlesen. Sie legten die Hände auf die Neubekehrten, auf die Getauften, die waren neu bekehrt, getauft, aber noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie legten die Hände auf sie und sie empfingen die Kraft des Heiligen Geistes. Boah, das war die Vollausstattung. Das war das, was sie brauchten. Das war das, um als Christ ein kraftvolles Leben leben zu können. Jetzt würden wir ja wahrscheinlich erwarten, dass der Philippus sich noch ein paar Mitarbeiter sucht und dann so richtig Gemeinde baut, ne? Gemeindebauprogramm. Hätte ich auch gemacht. Das war eigentlich so, was man sich so vorstellt. Wenn so eine Gemeinde am Wachsen ist, am Aufblühen ist, volle Kanne rein da, mit Mitarbeitern und mit allem, was man machen kann. Jetzt passiert aber Folgendes. Plötzlich erscheint dem Philippus ein Engel mit dem Auftrag, er soll an eine einsame, öde Straße gehen, die nach Gaza führt, und dort auf weitere Informationen warten. Jeder Unternehmensberater würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn schon so eine Gemeinde am Entstehen ist in Samaria, kannst du doch nicht die Leute abziehen. Ja, also das ist schon unverständlich, ne? Das ist für mich jedenfalls, wenn ich damals in der Situation gewesen wäre. Aber gut, dass wir hier lesen, es kam ein Engel zu Philippus. Das war jetzt schon eine besondere Herausforderung, ein besonderer Auftrag. Wenn man jetzt da gesessen hätte und hätte jetzt nur den Gedanken gehabt, ich gehe jetzt mal da an die Straße nach Gaza, weil mir gerade so danach ist, das wäre eine wackelige Entscheidung gewesen. Aber hier kam ein Engel mit einem Auftrag und Philippus gehorcht. Philippus verlässt die aufblühende Gemeinde in Samaria und begibt sich auf den Weg an eine öde Straße. Ich weiß nicht, ob ihr öde Straßen kennt. In Niedersachsen gibt es kilometerlange Straßen, wo man nur Felder und ich habe von einem bekannten Freund gehört, dass er LKW-Fahrer war und das war so langweilig, weil er da stundenlang geradeaus fahren musste, dass er fast eingeschlafen ist. Also so eine öde Straße, ne? Weit und breit nichts zu sehen. So ähnlich stelle ich mir das vor. Also, der Philippus gehorcht, geht auf Warteposition. Und plötzlich taucht da in der Ferne so ein Fahrzeug auf, bisschen besser ausgestattet. Ich weiß nicht, was würde man heute sagen? E-Klasse oder was Besseres? Irgendwas gut ausgestattetes, 6 PS, also 6 Pferdestärken oder so. Und sieht, aha, da kommt ein Fahrzeug. Die Stimme in ihm sagt, da halte dich ran. Bleib mal dann nahe bei dem Wagen. Er hält sich zu dem Wagen und hört, dass jemand im Wagen laut liest. Und das, was er dort liest, das kam dem Philippus bekannt vor. Die Stelle aber, ich lese das jetzt mal vor aus der Apostelgeschichte, die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommenschaft aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das ist Apostelgeschichte 8, Vers 32 und folgende. Stellt euch vor, ihr hört oder ihr lest zum ersten Mal solche Verse. Ich würde sagen, schwere Kost, ne? Würdet ihr das verstehen? Also der erstens war der Kämmerer, so sagen wir ja, also der Mann, der da auf dem Wagen saß, war der Kämmerer aus Äthiopien. Ein gebildeter Mann, der laut liest, ist schon mal gut, laut lesen, man hört sich selbst, wenn man das laut liest. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemandem anderen? Also der Kämmerer hatte dort eine Schriftrolle als Leselektüre mitgenommen, als Reiselektüre mitgenommen von Jerusalem und las gerade die Rolle des Jesaja-Propheten. Philippus hört das, verstehst du auch, was du liest? Ehrliche Antwort, nein, wie sollte ich auch, wenn mir das keiner erklärt? Wenn du kannst, steig ein und erklär mir das. Die beiden kommen also ins Gespräch. Ich weiß nicht, ob sie gleich in das Thema eingestiegen sind oder vielleicht erst ein bisschen Smalltalk gemacht haben. Jedenfalls, Philippus erfährt, dass das ein hochgestellter Finanzminister oder Kämmerer auf dem Rückweg von Jerusalem ist in seiner Heimat Äthiopien. Frage: Was machst du eigentlich in Jerusalem? 2000 Kilometer. Was machst du in Jerusalem? Wisst ihr, was der sagt? Ich bin gekommen nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Einfache Antwort. Aber was steckt dahinter? Würdest du dich 2000 Kilometer auf den Weg machen, um an eine Stelle zu kommen, um Gott anzubeten? Also, wenn bei diesem Mann keine Sehnsucht in seinem Herzen war, dann weiß ich nicht, was Sehnsucht ist. Der Mann hatte eine so starke Sehnsucht, diesen Gott, von dem wir eben gehört haben, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Firmament geschaffen hat, diesen Gott möchte ich anbeten. Und er hatte offensichtlich gehört, in Jerusalem, bei den Juden gibt es einen Gott, den sie anbeten, den sie als Schöpfer anbeten. Ob er schon zu einer jüdischen Familie gehört hat, wissen wir nicht, wird nicht näher gesagt. Aber was für eine Antwort. Die Bibel berichtet nichts über den genauen Hintergrund dieses Mannes. Ob da eventuell eine Querverbindung war zu den Weisen aus dem Morgenland, wissen wir auch nicht, aber könnte auch eine Rolle gespielt haben. Und ob er etwas mitbekommen hat von dem, was aktuell in Jerusalem vor sich ging, dass die Leute sich da reihenweise bekehren, wissen wir auch nicht. Aber was wir wissen ist, er hatte sich eine Jesaja-Rolle gekauft. Das ist ja aus unserer Vorstellung her, naja, man kauft sich halt ein Buch, Reiselektüre. Aber die Jesaja-Rolle, die er da erworben hat, die war Gold wert. Damals gab es halt noch nicht viel Literatur. Das war richtig ein Schatz. Und er wusste, muss wohl gewusst haben, die Jesaja-Rolle, vielleicht auf Empfehlung, wenn du die Jesaja-Rolle liest, dann spürst du etwas von dem, was Gott mit seinem Volk vorhat. Zwischenfrage an uns. Wer von uns ist schon an Bibelstellen geraten, die er nicht verstanden hat? Bin ich mit dabei? Also das kann uns durchaus passieren, dass wir die Bibel lesen und sagen, Gott, tut mir leid, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Was machen wir damit, wenn wir etwas nicht verstehen? Was machen wir damit? Mein Tipp ist, einfach erstmal stehen lassen. nicht den Kopf zermartern und grübeln oder wie auch immer, sondern gelassen bleiben, weiterlesen, bis Dinge wieder uns ansprechen und Gott überlassen, wann er uns die Stellen aufschließt. Mir ist im Laufe meiner einige Jahrzehnte, die ich ja schon leben darf, schon manches Mal so eine Kerzenfabrik aufgegangen von Verständnis, von Stellen, die ich vorher nie verstanden habe. Gott hat so seine Zeit, uns sein Wort aufzuschließen. Und also ich möchte euch Mut machen, wenn es so ist, erstmal stehen lassen, weiterlesen, Gott bitten, dass das Unverstandene aufschließt. Denn wir haben seine Zusage, da dürfen wir uns drauf verlassen. Sein Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Habt ihr denn so im Hinterkopf? Also sein Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Alles das, was wir noch nicht so richtig verstehen, sein Geist kann uns das aufschließen. Also wir kommen zurück. Wir können jedenfalls erkennen, dass Gott diesem Kämmerer eine Gottessehnsucht gegeben hat, dass es ihm so wichtig war, dass es Gott so wichtig war, einen seiner guten Leute aus einer aufblühenden Arbeit zu holen und dem Kämmerer einen Extra-Service zukommen zu lassen. Das war ein Extra-Service. Leute, und das soll uns in unserem Gedächtnis bleiben, das war eine Einzelperson. Gott weiß, was du brauchst. Und wenn es notwendig ist, dann holt er irgendjemanden von wer weiß woher, um dir das mitzugeben, was du brauchst. Das ist das, was ich aus dieser Sache verstehe. Gott sieht dich. Lass uns mal so ein bisschen reinfühlen, was der Kämmerer gefühlt haben könnte. Was muss der Kämmerer gedacht haben und gefühlt haben, als der Philippus ihm erklärte, dass alles, was er in den gelesenen Jesaja-Versen beschrieben wurde, bereits durch Jesus erfüllt wurde. Philippus hatte also jetzt hier eine echte Chance, dem Kämmerer zu erklären, das, was du gelesen hast, das war eine prophetische Aussage von dem Jesaja vor 500 Jahren, hat sich jetzt erfüllt durch Jesus. Und dann fing Philippus an, dem Kämmerer offensichtlich Jesus zu erklären und die gute Botschaft zu erklären. Wisst ihr, ich glaube, es gab kein besseres Buch oder keine bessere Schriftrolle als die Jesaja-Schriftrolle, um jemanden prophetisch auf Jesus hinzuweisen. Denn Jesus selbst hat am Beginn seines Dienstes welche Bibelstelle erwähnt? Auch Jesaja. Was hat er gesagt? Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Jesus stellt sich also praktisch in die Prophetie des Jesaja und tut dann anschließend seinen Dienst. Und Philippus muss das irgendwie verstanden haben und dass er das erklären konnte. Dass die Prophetie durch Jesus erfüllt wurde und Jesus für unsere Sünde und Schuld gelitten hat und am Kreuz für uns gestorben ist. Also die gute Botschaft von der Errettung, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erretten, das hat Philippus offensichtlich dem Kämmerer klar gemacht. Und wisst ihr was? So ähnlich wie in Samaria rennt Philippus offensichtlich offene Türen ein, denn der Kämmerer, der hatte Sehnsucht nach Gott. Der hatte Sehnsucht, Gott zu erleben. Und als er die Botschaft von Jesus hört, hat er sich entschieden und hat gesagt, das ist es, danach habe ich gesucht. Genau deshalb bin ich gekommen. Ich bin genau deshalb hierher gekommen, um die Nähe zu Gott zu finden. Und in Jesus zeigst du mir den Weg zu Gott. Was muss der wohl gefühlt haben? Was muss der Kämmerer gefühlt haben? Also, wenn es eine Chance gibt, den Mann im Himmel einmal zu interviewen, ich bin dabei. Ich möchte das wissen, wie er sich gefühlt hat, als ihm auf einmal eine ganze Kerzenfabrik aufging. Ja, Jesus ist derjenige, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Sein Herz geht auf, er nimmt Jesus als Herrn in seinem Leben an. Und wie es der Zufall in Anführungsstrichen so will, kommen sie an einem Gewässer vorbei. Philippus hat da bestimmt auch den Auftrag mit der Taufe auch in seiner Verkündigung drin gehabt. Denn der Wunsch kam von dem Kämmerer. Er sagt, stopp, Kutscher, halt die Kiste an, da vorne ist Wasser, was hindert es uns, dass ich mich taufen lasse? Entscheidung für Jesus, Taufe, ganz klar, knackig hintereinander. Was für ein Bild, irgendwo in der Pampa, zwei Männer, vermutlich noch ein paar Reisebegleiter dabei und der eine tauft den anderen. Herrlich. Tolles Bild. Und kaum, und jetzt passiert noch was Verrücktes, kaum steigen sie aus dem Wasser und der Kämmerer will vielleicht noch ein bisschen was mit Philippus, will ihn umarmen oder was, auf einmal ist er weg. Kein Philippus mehr da. Was ist das denn? Philippus ist weg. So steht es jedenfalls geschrieben. Sie steigen aus dem Wasser und der Geist Gottes hat den Philippus entrückt. Der war von einem Moment auf den anderen war der weg. Wir wissen ja auch nicht, wie lange die Unterhaltung gedauert hat auf dem Wagen. So stellen wir uns mal vor, so ein Wagen. Wie schnell mag der so gewesen sein? Schätzungsweise so 10, 15 Stundenkilometer oder so. Wenn die jetzt 2-3 Stunden gefahren sind, sind schon ein paar Kilometer, die der Philippus hätte ja zurücklaufen müssen. Hat er sich kein Kopf darüber gemacht. Gott hatte eine wesentlich bessere Lösung. Komm, von da nach da. Und Philippus wurde wieder, wo war das jetzt? Aschdod, ne? Die Bibelkenner. Also an einem völlig anderen Ort. Der Kämmerer wird sich sicher gewundert haben, aber sein Herz war so voll und voller Freude, dass er geahnt hat, der Gott, der mir diesen Mann geschickt hat, der wird sich auch weiter um mich kümmern. Der wird sich weiter um mich kümmern. Wir lesen hier in diesem Zusammenhang nicht, dass dieser Mann mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, aber sein Herz war offensichtlich so voller Freude, dass das auch vielleicht ohne Handauflegung von dem Philippus passiert ist. Ich weiß es nicht, steht nicht geschrieben. Aber jedenfalls steht geschrieben, der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Wer das erfahren hat, was der Kämmerer erfahren hat, der darf seine Straße fröhlich ziehen. Der hat Freude im Herzen. Und ich weiß nicht, was daraus alles geworden ist in Äthiopien. Man sagt ja, dass dort auch eine starke Christenheit entstanden ist in Äthiopien. Ob das mit dem Kämmerer zusammengehangen hat, wissen wir nicht genau. Aber da wird Gott auch seine Hände mit im Spiel gehabt haben. Wenn wir das jetzt alles gehört haben, was machen wir jetzt damit? Ich habe einige Punkte, die ein bisschen herausfordernd sind. Erstens, wenn du noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast, heute Morgen, dann kannst du das heute Morgen machen. So spontan wie der Kämmerer. Du kannst sagen, ja, das ist genau das, was ich will. Du kannst dich jetzt entscheiden und sagen, ich möchte Jesus als Herrn in meinem Leben annehmen und meine ganze Hoffnung auf ihn setzen. Also haben wir gleich noch eine Chance dazu. Zweiter Punkt. Wenn du noch nicht getauft bist, was hindert dich, dich heute taufen zu lassen? Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr herausfordernd. Kriegen wir aber auch hin, wer das unbedingt will. Aber Wolfgang steht bereit. Also wer noch nicht getauft ist, aber sich taufen lassen möchte und sagt, Mensch, das hat bei mir gefunkt. Wir finden einen Weg, wenn du dich taufen lassen möchtest. So wie der Kämmerer die Chance genutzt hat, so kannst du auch die Chance nutzen. Dritter Punkt, wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, ein ganz wichtiger Punkt, Geschwister, wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, denk einmal daran, die Besten der Besten haben sich auf den Weg gemacht, weil in Samaria Leute waren, die bekehrt, getauft waren, aber noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Das war denen so wichtig. Und das sollte uns heute Morgen auch wichtig sein. Wenn dir das ins Herz fällt, ich kann nur predigen, was in deinem Herzen ankommt, weiß ich nicht. Aber wenn dir das ins Herz fällt und du sagst, ich möchte das, ich brauche das auch für mein Leben, ich möchte die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben, können wir nachher miteinander sprechen. Letzter Punkt, wenn du noch keine Sicht für eine verbindliche Mitarbeit gefunden hast, dann mach das doch ganz einfach so wie die sieben Männer. Fang einfach mit den ganz kleinen Aufgaben an, die man sehen kann. Und dann wird man sehen, okay, da entwickelt sich was. Oder frage Gott, ob er eine spezielle Aufgabe für dich hat. Gott hat so viele Möglichkeiten, uns in seinen Dienst hinein zu integrieren. Letzte zwei Sätze. Es gibt auch heute noch viel zu tun. Packen wir es an. Jesus, wir bitten dich herzlich, dass du das, was du mit den Aposteln und mit den Diakonen damals angestellt hast, dass du das auch bei uns machst, Herr. Dass die Kraft des Heiligen Geistes die treibende Kraft in unserem Leben ist und dein Evangelium verkündigt wird, Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lass dein Wort in uns lebendig sein. Amen. Amen.